Dann habe ich mich bei meiner Schwiegermutter und ihrem Mann dann geoutet. Meine Schwiegermutter hat dann auch von jetzt auf gleich den Kontakt eingestellt.
Die Lage. Der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes.
Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Die Lage, der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes. Ich bin Eva Krämer, Redakteurin beim Deutschen Bundeswehrverband. Heute bin ich nicht alleine, meine Kollegin Sarina Flachsmeier ist heute auch dabei. Hallo Sarina.
Ja, hallo, ich bin total begeistert, dass ich heute auch mal dabei sein darf und nicht nur hinter der Technik sitze, sondern auch mal ins Mikrofon sprechen darf. Ich bin ja als Medienmanagerin in der Abteilung eingesetzt und ja, bin jetzt mal sehr gespannt, wie dieses Gespräch verlaufen wird.
Ja, cool, dass man auch mal deine Stimme hört und du nicht nur am Laptop sitzt und unserem Podcast schnippelst. Genau, heute sprechen wir über ein spannendes Thema und zwar ist Stabshauptmann Claudia Schalling heute bei uns und es geht um ihren Weg vom Mann zur Frau und ihre Erfahrung in der Bundeswehr. Hallo Claudia, schön, dass du da bist.
Ja, hallo und danke schön, dass ich da sein darf.
Genau, es geht gleich los. Ich habe es eben schon etwas angeteasert. Erstmal zu Beginn des Podcasts vielleicht. Was versteht man überhaupt unter dem Begriff Transgender? Kannst du uns das vielleicht ein bisschen erklären?
Ja, letztendlich, es ist eigentlich, wenn jemand in einem Geschlecht geboren ist, muss er sich in dem Geschlecht auch identifizieren. Das heißt, ich bin als Mann geboren. Hab mich, oder als Junge, wenn man so will, na, man wird ja nicht als Mann geboren, das ist Quatsch, da schneiden wir gleich raus. Also fange ich nochmal an.
Alles gut.
Transgender ist praktisch, wenn man sich in dem geborenen Geschlecht nicht wohlfühlt. Das heißt, ich bin als Junge geboren, als Mann erzogen worden. Habe mich nie so richtig wohlgefühlt in dem Geschlecht, wusste immer, da ist was anders, konnte es aber nicht anfassen, nicht begreifen und habe dann irgendwann mal aber für mich erkannt, dass ich mich eher wohlgefühlt habe, wenn ich Sachen gemacht habe, die auch Mädels gemacht haben und ich auch neidisch war und daher wusste ich, dass ich anders bin. So. Und das ist also Transgender, wenn man also sich in seinem eigenen Geschlecht nicht zu Hause fühlt.
Du hast eben schon gesagt, du hast es eigentlich schon als Kind irgendwie gemerkt. Gab es irgendwie so einen Schlüsselmoment, wo du so warst, so, ach, bin ich ein Mädchen oder ich möchte lieber ein Mädchen sein?
Ach, eine Million, ja. Also das ging schon los, als ich neidisch war, als die Mädels sich in der Schule zurechtgemacht hatten und ich durfte das nicht. Ja, oder meine Mama hat sich toll zurechtgemacht und ich hatte halt die Sachen, die sie mir zurechtgelegt hatte, so eine kurze Hose mit schönen Kniestrümpfen und Sandalen und das fand ich eher doof. Also ich war immer neidisch und ich wollte mich auch mal schön zurechtmachen und das war das Erste. Und dann war es auch so, dass ich immer neidisch war, wenn die Mädels zusammensaßen und gespielt haben, hier mit Püppchen, hier hört sich ein bisschen blöd an, aber diese Gespiele, wie sie gespielt haben, hätte ich mich wohler gefühlt. Und bei den Jungs, so wie sie es gemacht haben, was sie gemacht haben, im Sandkasten Fußball gespielt, rumgekloppt, irgendwelche Burgen gebaut, das war mir zu doof. Da war ich eigentlich relativ schnell, habe ich gemerkt, dass ich ein bisschen anders bin, ja.
Das heißt, da würde ich gerne nochmal nachhaken. Du hast ja gerade gesagt, du hättest dich gern mal hübsch gemacht.
Ja.
Was war denn für dich hübsch machen? Also war das so typisches Klischee, ich sag mal, Mädchen tragen Kleidchen und Leggings und sowas oder was war dein?
Ja, eigentlich war es so, dass ich das nachahmen wollte, wie es die anderen hatten. Also ich fand das toll, wenn die ersten Mädchen sich ein Kajal oder Wimperntusche oder Lippenstift, ja, das fand ich schon prima. Und das fand ich toll, habe immer geguckt, wie die das gemacht haben oder so. Und ja, und das war dann so, dass ich mir das vorgestellt habe, dass ich mir das auch antue oder mit Schmuck oder Fingernägel lackieren oder so. Also es war jetzt nicht immer das Gesamtpaket, sondern das waren auch Kleinigkeiten, ja.
Und hast du das dann irgendwann mal ausprobiert, heimlich oder so irgendwie?
Ah ja, natürlich. Ich habe das, ja klar, als meine Eltern mal weg waren oder so, ich hatte auch mal Glück, dass meine Mutter auch mal nicht zu Hause war. Und dann bin ich dann an den Schminkschrank, ja, habe ich das dann ausprobiert. Ja, natürlich war das, muss man üben mit der Zeit, klar. Und meine Mutter hat das natürlich auch festgestellt, ja. Also einmal, weil die Sachen nicht mehr so lagen, wie sie vorher waren und zum anderen, ich habe es einfach nicht geschafft, den Kajal so abzumachen, dass man ihn nicht mehr sieht. Das lernt man ja erst mit der Zeit. Ja. Das Spannende daran war, dass meine Mutter das festgestellt hat, aber mir nichts gesagt hat. Was hast du da schon wieder?
Ich wollte gerade nachfragen, wie hat deine Mutter denn dann reagiert?
Sie hat es verheimlicht. Sie hat auch nicht nachgefragt. Vielleicht wollte sie es auch nicht wissen. Oder ja, sie wollte es deswegen nicht wissen, damit es mein Vater nicht erfährt. Weil was sie nicht weiß, muss sie ihm nicht erzählen. Bei uns war es halt ein bisschen strenger. Und daher, ich habe auch mal eine Zeit gehabt, das fand ich toll, als ich dann an ihrem Kleiderschrank war und habe ihre Sachen angeprobiert. Das war natürlich super. Aber meine Mutter hat den Kleiderschrank perfekt gestylt. Also war bei der Bundeswehr so schön heiß, den Spindbau in Perfektion betrieben. Und als ich dann halt mal Sachen rausgenommen habe und wieder reingelegt habe, das hat sie natürlich gesehen. Ja. Und irgendwann habe ich auch mal angefangen, mir so kleine, es gab dann so diese Kaugummi-Automaten und diesen Automaten waren so kleine Eierchen drin und dabei gab es so Geschenke. Und dann gab es dann eben Autos, Flugzeuge oder so, die habe ich weggeschmissen, das waren Nieten und dann waren dann eben so Teile wie Ringe, Ketten, Ohrringe und sowas, das war dann so mein Jackpot und mein Schatz. Ich habe dann eigentlich relativ früh angefangen, so eine kleine Kiste für mich zu haben, das war dann meins, ja, nur für mich.
Da waren dann quasi die typischen Mädchensachen drin.
Genau, da war schon mal ein Lippenstift drin, da war mal hier und da und dort was drin, ja, das war dann so meine kleine Schatzkiste, genau, wo ich dann, wenn ich dann abends ins Bett gegangen bin, wo ich dann für mich war und in meiner Welt gelebt habe, ja.
Das heißt aber, bis zum richtigen Outing oder bist du jetzt so bist, wie du bist, hat es dann ja ziemlich lang gedauert?
Naja, 44 Jahre. Ja, also es war natürlich so, dass ich meine Rolle spielen musste, die man von mir erwartet hat, die ich anerzogen bekommen habe. Also ich habe schön brav meine Ausbildung gemacht, bin schön brav zur Bundeswehr gegangen, war braver Ehemann. Alles schön, wie es sein sollte. Habe aber dann trotzdem irgendwie meine Welt gehabt, in dem die Schatzkiste größer geworden ist, in dem ich halt meine Schatzkiste im Auto spazieren gefahren habe und da halt hier und da mir meine Auszeit genommen habe.
Das heißt, du hast dich ja gar nicht als junger Mann geoutet, sondern bist erst mal dann irgendwie zur Bundeswehr gegangen, oder?
Ja, das Outing, das hat 44 Jahre gedauert, bis ich mich den Mut hatte. Ja, weil letztendlich ist es ja so, es ist ja in der Gesellschaft ja nicht gerne gesehen und ich bin in Bayern groß geworden und es ist nicht nur in Bayern so, es gibt andere Landstriche in Deutschland auch, wo halt das Anderssein, naja, auffallen, das will man halt nicht. Also weder die Eltern wollen das, dass die Kinder anders sind, noch wollen die Partner, dass man anders ist, oder man selber, weil man eigentlich nur Nachteile hat, ja, weil man eigentlich Nachteile hat, man ist nicht Teil der Gesellschaft, man wird bemobbt, es wird über einen geredet, ja, und das will ja keiner, also habe ich damals eben versucht, und wie es viele andere auch tun, so lange wie möglich die Fassade aufrechtzuerhalten. Und daher war das mit dem Outing ein Prozess, wo ich eben, weiß ja nicht, ob wir da noch hinkommen, wo es halt einfach nicht mehr ging für mich. Ja, weil es einfach mit diesem Versteckspiel, mit diesem Doppelleben, das funktioniert nicht auf Dauer. Ja.
Wie ist denn das überhaupt? Also du hattest ja jetzt nun nicht nur dieses eine Outing, du hast ja sozusagen ein Doppel-Outing auch jetzt hinter dir. Also du hast ja eben schon gesagt, du warst auch Ehemann und warst damals auch mit einer Frau liiert und bist es jetzt auch wieder als Claudia.
Ja.
Also wie war denn da so deine, dein Prozess, sage ich mal, oder dein Outing?
Ja, also meine damalige Frau war meine Jugendliebe und die kannte mich schon mit diesem quasi Hobby, sodass, auch wenn wir uns zwischenzeitlich aus den Augen verloren haben und wir uns wieder getroffen hatten, ich mich nicht neu outen musste. Nur war das immer noch so ein kleines Hobby. Dass das letztendlich mehr wurde, lag daran, dass ich einfach einen Suizidversuch hinter mir habe, weil ich einfach mit meiner Lebenssituation nicht mehr zurechtkam, weil ich eben perfekt sein wollte, was den Job anging, und aber dieses Zerrissensein zwischen meinem Privatleben, also quasi wie ich wirklich sein will und dem, wie ich sein musste, das hat mich aufgefressen. Und dann habe ich halt einen Suizidversuch hinter mir mit anschließendem Aufenthalt in der Psychiatrie. Und da habe ich das erste Mal über mich gelernt zu reden. Also die Psychologin dort hat nach einiger Zeit in der Klinik, hat es dann geschafft, dass ich mal aus mir rauskam, weil meine Wünsche hat eigentlich nie einen interessiert. Ja, hat nie einer gefragt, so wirklich, oder ich durfte es nicht haben, also erzähle ich es nicht mehr. Und da hat mich wirklich immer jemand gefragt, wie stellen Sie sich Ihr Leben vor? Und dann kam ich halt irgendwann mal raus, eigentlich will ich Frau sein. So, und das war letztendlich der Auslöser, warum alles dann so kam, wie es dann kam, dass ich mich dann meiner Frau gegenüber geoutet habe, ja, und dann gesagt habe, so, es ist mehr als nur ein Hobby mal abends irgendwie, sondern ich will so leben. Ja. Reaktion war natürlich nicht so doll, ne?
Das heißt, du hast dann damals in der Psychiatrie dann zum ersten Mal auch wirklich den Wunsch so richtig ausgesprochen?
Ja, genau. Natürlich, ja, wie ich es ja schon gesagt habe, ich versuchte halt so lange wie möglich die Rolle auszufüllen, die man die Gesellschaft und meine Verwandten, mein Vater, meine Kameradinnen, Kameraden alle von mir verlangt haben. Ja, und ja, so lange wie möglich, bis es halt nicht mehr ging.
Und wie ging es dann weiter, nachdem du das ausgesprochen hast?
Cool. Das war so wie, ja, als wenn jemand das Fenster auf, also ein stickiger Raum, ja, total heiß, total stickig, und dann macht jemand das Fenster auf und es kommt das erste Mal frische Luft rein. Also das war
schönes
so
Bild.
Unglaublich befreiend, so toll, so endlich, ja. Also das war nicht nur ein Felsbrocken, das war ein ganzes Gebirge, was runtergepoltert ist. Und auch wenn ich gar nicht wusste zu dem Zeitpunkt, was das alles für Konsequenzen hat, ja, aber ich war ja schon ganz unten, sage ich jetzt einfach mal, und dann war es mir eigentlich echt egal. Ich habe mir gedacht, das ziehe ich jetzt durch. Ja. Und daher alles gut.
Dann hat wahrscheinlich so ein Prozess angefangen, dass du das dann auch Menschen erzählt hast. Wie haben dann die Leute reagiert in deinem Umfeld?
Also wir hatten gemeinsame Bekannte, mit denen wir seit zig Jahren essen gegangen sind. Gute Freunde, nachdem ich mich geoutet hatte, haben sie das, haben sie den Kontakt eingestellt. Das war das erste Outing, was ich praktisch hatte mit meiner Frau zusammen. Das ging schon mal gleich in die Hose. Dann habe ich mich bei meiner Schwiegermutter und ihrem Mann dann geoutet. Meine Schwiegermutter hat dann auch von jetzt auf gleich den Kontakt eingestellt.
Nur zu dir oder auch zu ihrer Tochter?
Nein, nur zu mir.
Oh wow.
Naja, da ich war von jetzt auf gleich auf allen Familienfeiern nicht mehr erwünscht. Das war nicht so toll. Ja, und nachdem das dann so war, habe ich mich dann auch bei meinem Vater dann irgendwann mal geoutet. Meine Mutter ist leider an Krebs gestorben, mit der kann ich leider nicht mehr drüber reden, hätte ich gerne. Aber ich habe mich da meinen Vater angerufen und die erste Reaktion war, von mir hast du es nicht. Ja, wow. Also dieses Klischee ist vererbbar, ist eine Krankheit, wie eben man auch unter Schwulen eben dann eben so das hat, so nach dem Motto, nimmst eine Tablette, dann bist du wieder heile oder wie auch immer, ist vererbbar. Ja, das war natürlich auch nicht die Unterstützung, ja. Und von dem her war das im privaten Umfeld schon mal ein Riesenproblem, da ist mir alles weggebrochen und das war natürlich klar, wenn man in Bayern irgendwo wohnt, ja, und mit so einer Geschichte brauchte ich bei mir im Dorf auch nirgendwo rumlaufen.
Ich wollte gerade sagen, dann haben wahrscheinlich auch die Leute angefangen zu reden, oder?
Ja, ich habe mich nicht geoutet. Ja, ich war von jetzt auf gleich dann irgendwann weg. Ja, also ich habe mich auch nicht verabschiedet. Was, warum auch? Ja, also das kann ich mir sparen. Im Dienst war es auch recht spannend, weil mein damaliger Chef des Stabes die Situation auch nämlich hatte. Und ich bin damals, weil ich zu feige war, alleine hinzugehen, mit meiner Truppenärztin hingegangen. Und dann habe ich mich da eben, nachdem sie erst die einführenden Worte hatte, netterweise, und die Truppenärztin war eigentlich die Stütze, die ich damals eben hatte, Gott sei Dank, sehr wichtige Person. Und hat sie erst angefangen und dann habe ich dann gesagt, ja, ich möchte gerne Frau sein. Und dann sagt er, ja, ich habe schon mal von sowas gehört, ja, also, dass es sowas gibt, aber bei mir, in meinem Bereich, ja, was mache ich denn jetzt? Ja, und dann kamen 1000 Fragezeichen und hat gesehen, dass er damit völlig überfordert war. Ja, und ich war halt damals noch halbtags im Dienst und nachmittags in Alltagserprobung, das heißt, dass ich dann versuche, als Frau zurechtzukommen, um auch zu sehen, ob es was für mich ist. Ja, und dann hat man sich so arrangiert, dass es erstmal so weiter ist, bis ich eben feststelle, ich bleibe oder werde Frau oder bleibe Mann oder wie auch immer. So haben wir uns dann erstmal arrangiert, ja.
Und wie hat es sich dann angefühlt, zum ersten Mal auch so in der Öffentlichkeit als Frau ja auch wahrgenommen zu werden?
Oh, das ist ein langer Prozess, weil das können Sie ja nicht wissen. Wenn ich da so als erstmal im Alltagstest war, war ich nicht perfekt. Ja, es war für jeden ersichtlich, dass ich anders war. Ja, also ich hatte mit einem gewissen Alter fallen halt Männern den einen mehr, den anderen weniger halt schlichtweg Haare aus. Und ich hatte keine Perücke, bin aber trotzdem geschminkt und so weiter. Damals in Köln durch die Gegend gezogen. Natürlich haben mich die Blicke getroffen, die mehr oder weniger nett. Ja, aber ich habe eben auch versucht, damit umzugehen. Da war ich noch nicht Frau. Ja, ich habe schon versucht, als Frau zurechtzukommen oder als ich mit meiner Ergotherapeutin, die ich sehr, sehr schätze, die mir sehr geholfen hat, als wir da gemeinsam durch den Stadtwald gegangen sind oder wie auch immer, alles gut. Aber als Frau bin ich erst wirklich dann, als ich mein festes Haarteil hatte. Ja, und das war toll.
Das heißt, die Haare haben für dich auch so eine krasse Bedeutung?
Das ist Überlebenselixier. Ja, es geht nicht ohne. Ja klar, natürlich, weil eine Frau ohne Haare, ja, geht gar nicht. Ja, also egal, ob jetzt krankheitsbedingt halt, ne, alle Frauen brauchen dementsprechend Haare, das gehört zum Aussehen dazu.
Das heißt, wie lange hat das bei dir im Prozess tatsächlich gedauert, bis du selbst dich auch, ich sag mal, als vollwertige Frau sozusagen gesehen hast? Also
vom Outing, also von der Klinik, wo ich das erste Mal... Ja, 2009 bis 2013, 4 Jahre.
Und da waren dann aber auch die ganzen Operationen?
Nee, das kam danach.
Achso, das kam danach. Also ja, du hast dich schon vor den Operationen, hast du dich schon komplett als Frau gefühlt das gelebt?
Ja.
Cool.
Und ja, das ist aber trotzdem 2009, bis ich dann die Schritte alle gegangen bin, bis ich mich gefunden habe, bis ich dann mein Haarteil hatte, bis ich dann auch im Dienst war, bis es so gefestigt war, das hat wirklich lange gedauert. Ne? Deswegen 4 Jahre und das letzte Jahr war es eigentlich so wirklich, wo ich sagen konnte, okay, ich habe als Frau gelebt auch, ja.
Entschuldigung, dass ich da jetzt so unterbreche, aber ich finde es halt so faszinierend, dass du dich, ich sag mal, noch mit deinem alten Geschlecht schon trotzdem als Frau gefühlt hast und nicht erst das Geschlecht dich sozusagen auch in diese Rolle oder in deine neue, in dein neues Sein sozusagen gebracht hat. Also, dass du es vorher schon total gefühlt hast, das finde ich so faszinierend irgendwie.
Ja, weil es ist ja auch die innere Einstellung. Ja, also es muss ja zusammenpassen. Es ist ja nicht nur, dass ich den Körper oder einmal das Aussehen verändere, ja, sondern es muss ja auch, dass die innere Einstellung zu dem Körper oder zu dem Aussehen passen. Ja, viele denken halt, nur weil sie sich anders anziehen, sind sie auch jemand anders. Aber eigentlich nicht. Ja, sondern es muss ja erst dieser Prozess stattfinden, auch anzukommen. Es muss ja auch dieses, wie heißt es schön, matchen, ja. Und das dauert eine Zeit, ja. Und das alles andere wäre übertrieben zu sagen, boah, ich ziehe mich jetzt an und bin gleich Frau. Das funktioniert nicht. Und dann die Operation hinterher, also ich sag jetzt mal die geschlechtsangleichende OP, die ja zwangsläufig kommen muss, weil einfach für mich dazugehört. Andere mögen das andere sehen oder haben gesundheitliche Gründe, warum sie es nicht machen können. Aber für mich war das dann noch das Sahnestückchen. Ja, weil natürlich ist mein Geschlechtsteil als Mann, das passt nicht dazu. Ja, das jeden Tag, wenn ich aufs Klo gegangen bin, war das geht nicht. Ja, also das musste zwangsläufig kommen. Aber um mich erstmal fürs tägliche Leben als Frau zu fühlen, war das eher sekundär. Ja. Nur ich wollte halt nicht, wenn ich irgendwann mal beim Arzt bin, ja, oder irgendwo ein Notfall ist oder ich gehe zum Schwimmen oder in die Sauna oder sonst was, das muss dann passen, ja.
So wie ja auch der Name am Ende, ne? Also wie
bist du? Der Name auch, ja.
Wie bist du denn? Also du warst vorher Patrick und bist dann Claudia geworden.
Ja.
Wie kam das denn?
Ich war ja in der Bundeswehr, durfte ich ja einige Lehrgänge auch besuchen und selber durfte ich auch Lehrgänge durchführen und in der Dienststelle, wo ich meinen Dienst gemacht habe, war eine zivile Schreibkraft und die war umwerfend für mich. Die war Das war, die sah toll aus, die war mega zurecht gemacht, die war so eine lebenslustige Frau, die hat super coole Sprüche gehabt und ich fand die toll. Und das war so wo ich mich identifiziert habe. Ne? Also es gibt ja Leute, die brauchen irgendwie ein Vorbild. Ja, also meine Eltern waren es nicht. Aber so gibt es halt irgendwelche Leute, nehmen sie Schauspieler oder sonstige. Und das war meine. Ich fand die toll. Ja, und dann habe ich schon insgeheim gehabt, wenn ich die Chance habe, dann wäre ich Claudia.
Weiß sie das?
Leider nicht. Ich weiß auch leider nicht, ob sie noch lebt. Ich würde es ihr gerne sagen. Ja, ich habe mal rumgesucht und so, aber ich habe den Namen nicht mehr gefunden.
Also Claudia, falls du das jetzt hörst, du warst die Inspiration.
Ja, ja, herzlichen Dank. Ach ja, ich würde dir das gern selber sagen, ja.
Du hast ja eben auch schon so ein bisschen von deiner Zeit in der Bundeswehr, also du bist immer noch in der Bundeswehr, aber schon ein bisschen erzählt, wie das so dann auch ja, mit deinen Kameraden und Kameradinnen war. Mit welchen Vorurteilen warst du denn da so konfrontiert?
Oh ja, das, also erstens war es so, während meines Prozesses, dass also die Leute nicht wissen, wie sie mich behandeln sollen. Also es ist so nach dem Motto, ich habe eine Krankheit, aber ich weiß nicht, soll ich dich jetzt mit dir darüber reden oder nicht? Ja, selbst als ich mich geoutet habe in meiner damaligen Dienststelle, war es so, bevor ich als Frau in Dienst gegangen bin, 3 Monate vorher habe ich mich geoutet. Ja, also einmal bei meinem Abteilungsleiter oder beim Chef des Stabes vielmehr und dann in meiner kleinen Kampfgemeinschaft in meinem Fachbereich. Aber es hat nie einer nachgefragt. Und da dachte ich, ja, vielleicht kommt da irgendwas. Ja, irgendwelche Unsicherheiten, so nach dem Motto, wie und da, was ist denn da nun? Und dann bin ich dann als Frau zum Dienst gekommen und das war eine totale Unbeholfenheit, weil natürlich das Bild, was ich vorher war, nicht mehr passte. Ja, also das ist natürlich klar. Und dann hatten aber, also ich war vorher eben Patrick und Mann und dann eben Claudia und Frau. So, das passte nicht. So wie ich ja für mich Zeit brauchte, mich daran zu gewöhnen, muss der Gegenüber ja auch die Zeit haben, um sich an das Bild zu gewöhnen. Aber es war natürlich dann schon schwierig, als ich dann meinem ersten Tag nicht so wirklich nett begrüßt worden bin. Ja, ich meine, das Hineinversetzen von den Leuten, dass es mir auch nicht leicht fiel, ja, hat gefehlt, ja, sondern die haben mich schlichtweg ignoriert, ja, oder haben irgendwelche Gerüchte in die Welt gesetzt, haben irgendwie gesagt, so nach dem Motto, jetzt nimmt sie Hormone, jetzt flippt sie völlig aus. Ja, weil dem seine Frau, wenn die halt die Tage hat, dann auch völlig ausflippt. Das eine hat aber mit dem anderen nichts zu tun. Ja, aber man hat dann eben versucht, irgendwelche Gründe zu finden, warum es mit mir nicht mehr geht. Ja, das war echt schade. Ja, man hat dann ja, mir das Leben im Dienst echt schwer gemacht. Ja, und dann ist eben das Schlimme, dass leider dann eben auch Vorgesetzte da sind, die dann eher auf die Gerüchte hören und nicht auf die Person, die betroffen ist und sich dann eher leiten lassen von irgendwelchen Gerüchten. Ja, und das ist eigentlich das Schlimme. Ja, und sodass ich dann gezwungen war, mich versetzen zu lassen. Das ist ja das Schöne bei der Bundeswehr, dass man ja zwar den Job verliert, aber nicht die Anstellung. Ja, das heißt, ich habe ja dann die Chance bekommen, in einer anderen Dienststelle schon als Claudia zu sein, die natürlich sofort meinen Werdegang, ich kann ja meine Vergangenheit nicht verstecken, ja, aber letztendlich war aber der Prozess dann als solches schon abgeschlossen und dann war auch alles gut.
Das heißt, die Leute sind dir dann anders begegnet,
ja,
auch?
Natürlich haben die geratscht über mich, keine Frage. Ja, also das bleibt doch nicht aus, aber mehr wird nicht durch den Kakao gezogen. Ja, ob jetzt der eine braune Schuhe hat oder der hat das falsche Auto oder ist ja egal, ne? Jeder ist irgendwann mal dran. Und dann haben sie halt 2 Monate über mich geredet und dann war das Thema abgegriffen. Dann kannten sie mich ja schon alle und haben schon alle Themen durch. Also Augen zu und durch, klappt schon. Ja, ja. Und dann habe ich natürlich fachlich überzeugen müssen. Das ist natürlich klar. Und das eigentlich auch, meine Frauen bei der Bundeswehr haben es ja auch nicht leicht. Ja, die müssen ja auch ihren Mann stehen, mehr als alle anderen auch. Aber Transgender-Personen müssen halt noch einen drauflegen.
Das heißt, du hattest immer das Gefühl, dass du dich irgendwie beweisen musstest?
Ja, ja. Noch mehr, ja.
noch mehr als Frauen bei der Bundeswehr schon.
Ja.
Hast du denn jetzt so rückblickend für Leute, die jetzt vielleicht auch neu in diese Situation kommen, Tipps, wie man es auch anders machen könnte, ohne sich quasi so wie du es jetzt gemacht hast, du hast dich ja durchgekämpft, mehr oder weniger. Ja. Hast du jetzt vielleicht Tipps, die du den anderen mitgeben kannst, um es ihnen vielleicht leichter zu machen?
Da gibt es jede Menge. Also ich habe auch nicht alles perfekt gemacht. Ich habe mir und meiner Umgebung nicht die Zeit gegeben, die sie brauchen, mit der Situation sich zurechtzufinden. Weil das ist ein, gerade dann, wenn man sich unter anderen Voraussetzungen kennt, muss man einfach sich darauf einlassen und das dauert einfach Zeit. Ja, den anderen auch eine Chance geben, ihn in dem Geschlecht zu sehen und nicht ständig versuchen, sich in an dem alten Bild festzuhalten. Ja, und auch, wie gesagt, ich habe ja auch meine Zeit gebraucht, um mit mir darüber im Klaren zu kommen. Und ich war am Anfang sehr, sehr unfair den anderen gegenüber, weil ich von denen verlangt habe, ich oute mich heute und morgen siehst du mich halt in dem neuen Geschlecht, es geht nicht. Ja, aber das ist ein Prozess, den man reifend, man wird älter, ja, und man wird reifer, auch die Erfahrung zeigt. Und deswegen kann ich eben nur jedem mitgeben, Zeit lassen und nicht so schnell wie möglich gleich alles durchziehen, sondern man zerstört ziemlich viel unter Umständen, wenn man von den anderen zu viel verlangt.
Mhm. Würdest du denn sagen, dass sobald du deine Akzeptanz für dich selbst hattest, auch die Akzeptanz der anderen für dich gestiegen ist?
Ja.
Bedingt das eine das andere?
Also zum einen ist es ja so, dass ich ja auch anders auftrete, wenn ich selber zu mir stehe. Ja, also wenn ich selber für mich erkenne, ich bin angekommen, ich fühle mich wohl. Ja, ich bin selbstsicher. Ja, und das strahlt man dann auch aus. Und dann merkt das der Gegenüber auch und den fällt es dann auch leichter. Schlimmer ist, wenn zwei rumzittern und rumeiern. Ja, das ist doof. Ja, auf jeden Fall.
Was können denn Leute, oder hast du irgendwie auch Tipps, wenn man merkt irgendwie, oh, vielleicht ist die Person transgender oder man merkt, dass da irgendwie was nicht stimmt. Weißt du, kannst du uns irgendwie einen Tipp geben, was man dann machen kann?
Ansprechen. Also das ist mir ja aufgefallen. Ich habe ja während des langen Prozesses bei der Bundeswehr hatte ich ja immer diverse Signale gesendet, die ja keiner empfangen hat. Ich war immer anders wie die anderen. Ich habe eigentlich relativ früh, damals noch im Raum München, bin ich da in die Nagelstudios gegangen und ich hatte dann auch im Dienst als Soldat künstliche Fingernägel. Aber es hat mich ja nicht einer angesprochen. Ich war auch relativ, sag ich mal, ich bin auch zum Damenfriseur gegangen und habe mir auch Strähnchen färben lassen. Mehr oder weniger erfolgreich. Und auch da hat mich nicht wirklich jemand angesprochen. Und das ist so der Punkt, wo ich dann irgendwie vielleicht auch gehofft habe, weil ich selber zu feige war, gebe ich ehrlich zu, aber dass irgendjemand sagt, hast du ein Problem?
Wäre es dir dann leichter gefallen, das zu sagen auch oder auszusprechen?
Ich weiß nicht, ob ich es gleich gesagt hätte, aber vielleicht hätte das in mir gearbeitet und hätte es vielleicht früher zu dem einen oder anderen Punkt gebracht. Ja, aber nichts ist schlimmer, als über jemanden zu tuscheln, als mit jemandem zu reden. Und das ist das, was mich eigentlich mein Leben lang begleitet hat, bei meinen Eltern oder im Freundeskreis oder auch im Dienst, dass man lieber über jemanden redet, aber nicht mit jemandem. Und dann verliert man die Person leider.
Absolut. Vor allem würde ich ja auch, also so als Laie würde ich jetzt auch sagen, wenn man jemanden darauf anspricht, signalisiert man ihm ja schon, dass er gesehen wird. Dass es wahrgenommen wird, dass bei ihm irgendwas arbeitet, worauf man vielleicht mal eingehen kann.
Ja.
Und das, ich glaube, das schlägt Wellen. Und meistens sogar eher positive, weil diese Person sich eventuell sogar auch öffnet.
Ja, genau.
Ja.
Genau. Oder dazu zwingt, was zu ändern, dann doch irgendwie eine Konsequenz rauszuziehen. Ja, genau.
Ja, Transgender und ist ja auch ein sehr vielfältiges Thema erstmal und es wird vielleicht nicht von allen so gesehen, wie man es sich immer wünscht. Jetzt zuletzt ging auch durch die Medien, dass US-Präsident Donald Trump Transgender-Personen aus der US-Armee ausschließen möchte oder will und dass auch die Rechte von Transgender-Personen eingeschränkt werden sollen. Hast du dich damit auch irgendwie beschäftigt oder beschäftigt dich das?
Aber natürlich. Also zu dem Herrn Trump komme ich gleich. es ist ja so, dass es ja auf der Welt viele, viele, viele Länder gibt, in denen die ganze Community, Quer-Community nicht beliebt ist, ja, wo die Rechte eingeschränkt sind. Es ist ja in Russland, in Ungarn, in Türkei, in afrikanischen Ländern und sonst wo. Also es ist wirklich, ich habe da meine Karte gesehen, das sind wahnsinnig viele Länder, wo Transgender oder queere Personen wirklich Demütigungen erfahren müssen, ja, und das ist eh schon nicht leicht, ja, warum auch immer. Und dass jetzt der Herr Trump die jetzt auf dem Kasten hat, das hat er ja bei seiner ersten Amtszeit ja schon versucht. Gott sei Dank ist das amerikanische Militär da drauf, damals nicht aufgestiegen in den Zug, aber jetzt leider wohl schon. Ich finde das gegen die Menschenwürde, muss ich sagen. Ja, das geht gar nicht. Ja, wir haben alle ein, egal welche Vielfalt, und da kann man das ganze Potpourri nehmen, was wir so haben, Glaubensrichtungen, Herkunft und sexuelle Orientierung und wie auch immer. Ja, wir haben alle ein Recht zu leben und wir sind alle Menschen und wir wollen alle nur ganz normal leben und unseren Job machen. Ja, und daher kann ich nicht verstehen, dass ein Herr Trump, der die Leute diskriminiert, der sie rausschmeißt aus der Armee, die bisher einen guten Job gemacht haben und alle ihre Daseinsberechtigung haben, den Job da einfach also so missachtet. Ja, und also mir fehlen da echt die Worte. Ich finde das total gerotten, also wirklich schrecklich. Und ich hoffe, dass diese Tendenz, die, man sonst kommt ja alles aus Amerika, Jeans, Coca-Cola, was weiß ich, McDonald's und andere Fastfood-Ketten, dass diese Welle da drüben bleibt und dass wir uns von Seiten der Bundeswehr genau das Gegenteil zeigen, dass wir sagen, wir stehen zu Vielfalt, wir stehen zu Quer, wir stehen zu Transgender, wir stehen zu unseren Menschen, die für uns treu dienen und einen super Job machen. Ja, das hoffe ich, dass das jetzt als Lehre von Trump kommt, genau anders zu sein.
Was können wir denn machen dafür?
Werbung, so wie dieser Podcast, das finde ich gut, ja, für Verständnis zu werben, dass wir ganz normale Menschen sind, ja, nicht abgehoben, nicht durchgeknallt oder sonst was, sondern ganz normal Familie haben, ganz normal ja unseren Dienst nachgehen und der Berufung Soldatin oder Soldat, je nachdem, nachgehen wollen und dass Aufklärung betrieben wird. Dafür setze ich mich auch ein, deswegen habe ich auch mir meine Nebenverwendung, die ja hoffentlich irgendwann mal Hauptverwendung wird, als Transgender-Beauftragte für die Bundeswehr hoffentlich irgendwann, momentan mache ich es ja offiziell nur für die Sanität. Deswegen gehe ich in die Öffentlichkeit oder in die Bundeswehr-Dienststellen und kläre Leute auf, Vorgesetzte, dann Soldatinnen und Soldaten, weil es gibt so viele Gerüchte, viele unwissende Leute, weil sie nicht wissen, wie sie mit dem Thema umgehen können. Und deswegen gehe ich aktiv an und kläre auf, ja, das ist wichtig, ja, und vielleicht kann ich ja auch den einen oder anderen älteren Herren oder Dame, wie auch immer, bekehren, dass auch sich die Bundeswehr immer mehr öffnet und dass eben Transgender-Personen oder alle aus der Community keine Probleme mehr haben, sondern einfach akzeptiert werden und ganz normal ihren Job machen.
Wow. Also ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort für die erste Folge. Habe ich
auch gerade gedacht.
Deswegen, wir werden ja in der nächsten Folge auch nochmal explizit auf deine Tätigkeit bei der Bundeswehr als Ansprechpartnerin für Transgender-Angelegenheiten zu sprechen kommen. Deswegen würde ich sagen, danken wir dir jetzt an dieser Stelle erstmal für diesen ersten Einblick, den persönlichen Einblick.
Sehr gerne.
Und freuen uns auf die nächste Folge.
Ich freue mich auch.
Danke, dass du hier warst und dann beim nächsten Mal gibt es dann noch mehr von dir.
Mhm, bestimmt. Bis dann.
Tschüss.
Ciao.
Ciao.